Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Wir befinden uns, wie Sie da im Hintergrund wunderbar erkennen können, Château d'Uchy am Genfersee, und zwar in Lausanne. Das Château d'Uchy ist das große Thema unserer heutigen Sendung. Und wenn wir schon mal hier sind, an den wundervollen Gestaden des Genfersees, darf ich den Blick, die Kamera etwas schweifen lassen. Leider wolkenverhangener Himmel, nicht die vollste aller Aussichten, aber doch noch sehr viel von dem, was die Einzigartigkeit dieser Landschaft ausmacht. Hier noch etwas Strandpromenade. Es kommt mediterranes Flair auf, wenn man in Lausanne sich da als Zürcher einbewegt. Und wir sind auf der Fahrt hierher auch an ein paar ganz prächtigen Villen vorbeigekommen. Zum Beispiel an der Villa Olympique in einem wunderschönen Park gelegen. Oder aber auch im Hotel Beau Rivage, wo einst, wenn ich da richtig informiert bin, in der unmittelbaren Nähe auch der Weltkriegsgeneral Guizon, Henri Guizon, der Wattländer, residierte. Aber genug der Ausschweifungen, ich postiere mich jetzt hier zielsicher vor dem Château d'Uchy und der Experte Christoph Mörgli wartet auch schon. Wir versuchen ihn natürlich optimal ins Bild zu rücken und ich verschwinde ein bisschen. Ja, lieber Christoph, während ich die Kamera justiere, kann ich mir die erste Frage überlegen. Schön, dass du da bist. Worüber sprechen wir heute?
Grüezi miteinander. Das Thema ist eigentlich nicht das Schloss Uschi, obwohl das sehr schön liegt und sehr schön ist. Allerdings hauptsächlich doch Ende 19. Jahrhundert, denn es gab nicht mehr sehr viel vorher. Dieses Schloss Uschi, einst Bischofssitz, geht zurück bis aufs 12. Jahrhundert, ist dann aber zerstört worden, denn Bernern, als sie hier die Watt einnahmen, im Jahr 1536 diente es als Gefängnis und im beginnenden 17. Jahrhundert ist das Schloss fast vollständig abgebrannt, wahrscheinlich durch Brandstiftung. Es stand nur noch der Turm sehr lange Zeit und dann Ende 19. Jahrhundert hat ein gewisser Jean-Jacques Mercier dieses Gebäude und das Gelände gekauft und das Gebäude errichtet, das jetzt hinter uns steht. Originalteile gibt es nur noch beim Turm. Alles andere ist zwischen 1889 und 1893 gebaut worden.
Und das Thema, das wir im Zusammenhang mit diesem Gebäude behandeln, wird folgendes sein?
Das Thema ist ein bestimmtes Datum, nämlich der 24. Juli des Jahres 1923, jetzt also vor gut 100 Jahren. Damals wurde nämlich der sogenannte Vertrag von Lausanne unterschrieben und dieser Vertrag hatte internationale Auswirkungen.
Der Vertrag von Lausanne 1923, soweit ich das noch vergegenwärtige, da ging es um die Türkei. Die Türkei feiert ja auch das Jahr 1923. Interessant, im letzten Jahr gab es ja Feierlichkeiten, allerdings nicht so ausgeprägt. Er hat mir da ein früherer Botschafter in Ankara gesagt, worum geht es da? Das ist ja hochinteressant, was da an Weltgeschichte sich hier in Lausanne abgespielt hat.
Das riesige Osmanische Reich gehörte ja zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Es war mit Deutschland, mit den Mittelmächten verbündet und hat dann gegen die Alliierten verloren. Es hat dann auch Land verloren. Der Sultan wurde gestürzt, bekanntlich durch Generäle. Und General Atatürk hat dann gewissermaßen eine Diktatur errichtet für eine gewisse Zeit. Und er hat mit den Griechen Krieg begonnen. 1919 bis 1922 tobte dieser griechisch-türkische Krieg im Wesentlichen mit Siegen und Erfolgen der Türkei. Und man wollte jetzt am Ende dieses Krieges die neuen Realitäten in einen Friedensvertrag Umsetzen. Der Völkerbund war hier maßgebend beteiligt und vor allem die große Persönlichkeit des Polarforschers Fridtjof Nansen hat auf Verhandlungen gedrängt und die haben hier in Lausanne stattgefunden seit 1922 und haben sich dann über Monate hin erstreckt.
Jetzt ist klar, warum Sie natürlich in der Türkei dieses Datum nicht so sehr gefeiert haben, denn 1923 ist ja auch die sozusagen Begräbnisstunde des Osmanischen Reiches, könnte man sagen, die Geburtsstunde der Republik und der heutige Präsident Erdogan gilt ja und ist vielleicht auch jemand, der auch die osmanische Tradition wieder etwas aufleben lassen möchte und nicht eben allein diese säkulare Atatürk. Tradition, hochinteressant. Aber erzähl mal von dieser Konferenz. Was ist da das Wichtige? Was sind da die Meilensteine?
Es hat nicht nur die Türkei natürlich teilgenommen. Ganz wesentlich war die Teilnahme des britischen Königreichs. Dann hat auch Italien eine ganz große Rolle gespielt. Verschiedene balkanische Staaten waren hier ebenfalls beteiligt und die junge Sowjetunion saß am Tisch. Wer nicht hier war, das waren die Kurden, die wurden vollkommen ausgeschlossen. Die Armenier haben versucht, sich zu Wort zu melden, sind aber nicht angehört worden. Sprich, die Türken haben sofort den Saal verlassen, als die Armenier vorgesprochen haben. Aber es kam zu einem Vertrag zwischen diesen genannten Mächten und der Türkei. Deutschland war ausgeschlossen als Kriegsverlierer. Versailler Vertrag als Stichwort, der ja den Deutschen sehr harte Bedingungen auferlegte. Aber die Türken haben lange Zeit eigentlich dieses Lausanne 1923 als Geburtsstunde der modernen Türkei beurteilt. Nicht zu Unrecht, es ist tatsächlich so. Und die damals festgelegten Grenzen sind im Wesentlichen dann bis heute gültig geblieben. Es kam dann noch bei der Meerenge zu etwas besseren Bedingungen 1936 für die Türkei. Die haben nämlich die Meerenge dann vollständig wieder kontrollieren dürfen.
Also es war ein Friedensvertrag, es war ein Staatsgründungsvertrag, der die moderne Republik, eben des legendären Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, ins Leben gerufen hat. Und es war natürlich auch eine Art Friedensvertrag. Wir haben ja heute auch kriegerische Zeiten. Was war das Erfolgsrezept des Friedens, das in diesem Vertrag verbrieft wurde?
Man hat zu einer etwas umstrittenen diplomatischen Maßnahme gegriffen, die dann sehr, sehr konkrete Auswirkungen hatte und auch sehr viel Leid ausgelöst hat. Man hat nämlich gesagt, man muss die Minderheiten aus dem Land rausbringen, in das Land, wo sie eigentlich hingehören, und das auf beiden Seiten. Sprich, man hat große Teile der Griechen, die noch im Gebiet der Türkei ansässig waren, wenn sie nicht schon vorher geflohen waren, nach Griechenland übersiedeln lassen und umgekehrt. Türkische Minderheiten mussten Griechenland verlassen und in die Türkei gehen. Sie durften nur ihre bewegliche Habe mitnehmen, konnten also ihr Hab und Gut, wenn es in festem Immobilienbesitz bestand, nicht mitnehmen. Und das war natürlich eine traumatische Erfahrung für die Betroffenen. Es gab gewisse Ausnahmen, beispielsweise in Istanbul durfte eine griechische Minderheit bleiben. Auch für die Juden gab es gewisse Schutzmaßnahmen in der Türkei und dasselbe in Griechenland für ganz gewisse umgrenzte türkische Minderheiten. Aber im Wesentlichen war es doch eine Umsiedlung und aus nachgeachteter oder nachbetrachteter Perspektive ist das vielleicht schon nicht nur das Gelbe vom Ei.
Hat das damals Proteste ausgelöst oder war das eine Zeit, in der eben solche Umsiedlungen, heute würde man auch von ethnischen Säuberungen sprechen, war das noch gang und gäbe? War das quasi ein akzeptiertes Instrument der Politik? Ist das aus heutiger Perspektive stoßend oder wurde das schon damals an den Pranger gestellt?
Es war tatsächlich ein akzeptiertes Mittel der Politik. Natürlich haben Betroffene protestiert, aber sie wurden nicht gehört. Und man darf auch nicht verschweigen, es geschahen auch in dieser Zeit und unmittelbar vorher entsetzliche Gräuel, also wirkliche Massenmorde, Vergewaltigungen im größten Stil und natürlich dann auch der armenische Genozid, der ja bekannt ist, vor allem der Jahre 1915-16. Aber auch die Kurden wurden relativ schlecht behandelt. Für sie ist Lausanne nicht ein Freudendatum. Sie haben sich nämlich aufgeteilt in etwa 4 Staaten und haben kein eigenes Staatswesen bekommen.
Wie ist das Ganze in der Türkei beurteilt worden? Ich meine, die Türkei auf der einen Seite eben dieser Friedensvertrag, dieser Staatsgründungsvertrag, auf der anderen Seite der Zusammenbruch einer jahrhundertealten, riesigen, ja, Globalmacht der damaligen Zeit, weil die Türken standen einmal vor den Toren Wiens, sie haben gewaltige Eroberungen getätigt und eben das Osmanische Reich kommandierte im Nahen Osten, war in Ägypten präsent und plötzlich ist das alles implodiert. Weißt du, wie die Türken das aufgenommen haben damals?
Die Türken waren natürlich auch geteilt, da war nicht nur Begeisterung, aber man hat natürlich gesehen, dass dieser Weltkrieg wirklich verloren gegangen ist, dass dieses Osmanische Reich nicht zu halten ist. Man musste auch verzichten auf Ansprüche in Zypern zugunsten von Großbritannien. Das sollte ja dann später auch größte Verwerfungen geben. Man musste verzichten auf den Sudan, auf andere Gebiete, Libyen beispielsweise auch. Da hat sich dann Italien durchgesetzt. Also es war tatsächlich natürlich ein Rückzug auf einen gewissen Rumpfstaat. Andererseits waren die Türken zu Recht stolz, was sie dann aus diesem Staatswesen gemacht haben, übrigens auch mit der Schweizer Beteiligung indirekt, mit dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch, das die Türkei übernommen hat und das wirklich für gute Maßnahmen, denke ich, gesorgt hat in der Türkei. Also es ist etwas beides, es ist ein wehmütiges Datum, es ist aber wirklich auch der Beginn der modernen Türkei.
Atatürk war hier.
Atatürk war auch hier, nicht sehr lange. Er hat nicht nur seine Diplomaten geschickt, aber die haben natürlich im Wesentlichen schon bestimmt, wo es lang geht. Und man hat dann wirklich an diesem 24. Juli 1923 den Vertrag unterschreiben können, was natürlich für die Türken nicht ganz einfach war, waren die Regelungen in der Ägäis. Also die ägäischen Inseln kamen praktisch vollständig an Griechenland. Und das ist auch etwas, was heute natürlich der Türkei und Erdogan zu schaffen macht. Er behauptet, praktisch in Rufweite haben wir Inseln und die gehören zur Türkei, das wollen wir nicht mehr akzeptieren. Es gibt da auch zuweilen kleinere, zum Glück nur, aber kleinere Zwischenfälle. Es sind ja beides NATO-Staaten, sowohl Griechenland wie die Türkei. Aber es wurden da auch schon Warnschüsse abgegeben auf bestimmte Schiffe, wenn sie sich zu nahe nähern. Und vor allem hat die Türkei massiv protestiert, als es den Griechen darum ging, diese Inseln auch, die zum Teil unbewohnt sind, dann zu besiedeln.
Was bedeutet oder bedeutete diese Konferenz für die schweizerisch-türkischen Beziehungen?
Für die schweizerisch-türkischen Beziehungen hat sich die Konferenz günstig ausgewirkt. Es waren auch Lobbyisten hier, es waren auch Menschen der schweizerischen Wirtschaft hier selbstverständlich, beispielsweise von Nestle oder auch die Credit Suisse hat ihre Vertreter geschickt, um natürlich die Möglichkeit hier zu sondieren, Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen. Zu den Türken, aber natürlich auch zu anderen Ländern. Also das war auch ein bisschen ein Basar, wie das halt so zugeht, wenn berühmte Leute und Diplomaten beieinander sind.
Was ist die Botschaft dieser Konferenz an die heutige Zeit? Was können wir als Schweizer heute aus dieser Konferenz in die Gegenwart mitnehmen? Was können wir lernen?
Ich glaube, wir können lernen, dass Friedensverträge wirklich wesentlich sind. Man muss Kriege beenden mit einem Frieden und mit einem möglichst dauerhaften Frieden, mit einem Friedensvertrag, an den sich die Parteien dann halten, mit ihrer Unterschrift. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass das nie ganz gerecht ist, dass es immer Unrecht, Leid und Vertreibung möglicherweise gibt, dass diese Verträge vielleicht auch nicht für die Ewigkeit gelten können. Man versucht dann da wieder das Beste rauszuholen, zu revidieren, wo immer es geht. Aber insgesamt ist der Vertrag doch gelungen, hat eine Ruhe, Stabilität für eine Zeit in diese Region gebracht, was sehr, sehr wichtig war. Für die Türkei war es doch so, dass auch Gebiete dann dazu kamen. Antalya hat man bekommen von den Italienern oder Izmir von den Griechen und so weiter. Also insgesamt war die Bilanz, meine ich, für die Türkei nicht so schlecht. Bitter war die Bilanz eindeutig für die Kurden. Die machen ja 18% bis zu 20% heute der Bevölkerung aus in der Türkei und sie sind nicht immer ganz glücklich, wie sie als Minderheit behandelt werden. Aber der Vertrag war wichtig und das hat sich übrigens auch gezeigt, als der damalige Bundespräsident Kuspin 2008 den Türken den Verhandlungstisch geschenkt hat, an dem in diesem Schloss Uşi der damalige Vertrag unterzeichnet wurde.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Abschluss drücke ich mich auch noch kurz ins Bild. Wir verabschieden uns mit diesen Bildern, mit diesen Eindrücken hier von dieser geschichtsträchtigen Stätte, die die Schweiz ins Rampenlicht des Weltgeschehens rückte vor etwas über 100 Jahren. Und eben interessant, wie das Erbe solcher Ereignisse fortwirkt. Eben auf der einen Seite die säkulare Türkei, auf der anderen Seite ein Präsident Erdogan, der Großes geschaffen hat in der Türkei. Ich glaube, man darf das festhalten. Er wird ja immer etwas kritisiert, kommt schlecht weg in unseren Medien. Aber man muss eben immer das differenzierte Bild sehen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch den Phantomschmerz eines Imperiums, das damals unter anderem hier vertraglich auch zu Grabe getragen wurde. Ihnen wünschen wir einen schönen Tag. Wir melden uns zurück und freuen uns schon auf die nächsten Sternstunden, auf den nächsten Meilenstein der Schweizer Geschichte.